Wir wollen wachsen in der Erkenntnis seiner selbst. Wir wollen ergriffen sein von der Größe, Herrlichkeit und Macht Gottes. Und heute Morgen soll es um das Wesensmerkmal seiner Souveränität gehen. Und ich glaube, wenn wir begreifen, was es bedeutet, dass er der souveräne Gott ist, wird es unser Leben vollständig verändern. Denn so, wie wir über Gott denken, so leben wir. Das haben wir eben bei Asaf gehört. Als er die richtige Blickrichtung hatte, hat er sein Leben verändert. Genau darum geht es. 1. Chroniker, Kapitel 29, Vers 11. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Der souveräne Gott wird genau hier beschrieben. Mein Gottesbild, unser Gottesbild, prägt die Art und Weise, wie ich lebe. Wenn ich diese Haustür verlasse, wird genau das mein Lebenswandel prägen, was ich denke über Gott und was dieser allmächtige Gott für mich ist. Er, der ewige Gott, ist die höchste Majestät in diesem Universum. Alles liegt in seiner Hand, alles gehört ihm, alles kommt von ihm und alles ist für ihn. Ich glaube, deutlicher kann man es doch gar nicht mehr sagen. Jedes Ereignis, alles, was geschieht, kommt von ihm. Alles, was geschieht, kommt von ihm. Das war mir bis vor wenigen Monaten so nicht bewusst. Dass alles, vollständig alles, von ihm kommt. Er bestimmt die Gegenwart, er bestimmt die Zukunft und er hat die Vergangenheit bestimmt. Nichts und niemand kann seinen Absichten widerstreben. 2. Könige, Kapitel 2, ich habe in diesen Tagen schon mal erwähnt, auch die Naturgesetze, ich möchte es noch mal betonen, auch die Naturgesetze funktionieren genauso, wie Gott es will. Zwei Beispiele dazu. 2. Könige, Kapitel 8. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 8. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Genau wie das Volk Israel durch den Jordan. Gott bestimmt die Naturgesetze. Der Mensch hat keine Macht, über Naturgesetze zu herrschen, aber Gott schon. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 6, noch ein Beispiel. Aber der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen, nämlich dieses Eisen, dieses Beil? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein, da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Gott hat die Möglichkeit, durch diesen Propheten Elisa das Eisen schwimmen zu lassen. Warum? Weil er Gott ist. Und so könnten wir jetzt viele Beispiele aufreihen, wo wir einfach sehen, Gott hält alles in seiner Hand. Er ist der souveräne Gott, der über alles bestimmt, was geschieht auf diesem Erdball. Vieles können wir nicht erklären oder manches können wir nicht erklären. Römer, Kapitel 9. Es gehört ihm alles und deshalb hat er das Recht, mit dem, was er geschaffen hat, zu verfahren, wie er möchte. Römer, Kapitel 9. Wie denken wir über Gott? Und das wird die Art und Weise bestimmen, wie wir leben. Er muss uns Menschen nicht um Rat fragen, wenn er etwas tut. Und er muss vor uns Menschen auch nicht rechtfertigen, was er tut. Römer 9, Vers 20. Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Ich bin mir bewusst, wie diese Verse auch gebraucht werden für eine falsche Lehre. Aber mir geht es darum, zu betonen, dass Gott es Recht hat mit dem Ton und wir sind Ton in den Händen Gottes. Und er, der Allmächtige, hat das Recht, mit diesem Ton zu tun, was er möchte, weil er Gott ist. Und diese Eigenschaft besitzt Gott allein. Wir sind nicht der souveräne Mensch. Wir werden nicht aufgefordert, souverän zu sein, denn das steht allein Gott zu. Gott ist allein der Souveräne. Er ist Gott, der Herr, der herrscht über Tote und Lebendige. Er ist der Herr über alles. Und alles, was er tut, ist natürlich gerecht und vollkommen. Er hält alles unter seiner Kontrolle. Er regiert über alles. Jetzt könnte man natürlich den Gedanken bekommen, sind wir Menschen denn nur Marionetten, die genau das immer tun, was Gott will? Bestimmt er das Tun von jedem einzelnen Menschen? Wie war es denn bei der Schöpfung, als Gott, der Allmächtige, in seiner Souveränität alles geschaffen hat, wie er gewollt hat? Und er hat bestimmt, dass der Mensch im Paradies ist. Der Mensch hat nicht ausgesucht, wo er leben will. Gott hat ihn ins Paradies gestellt. Er hat ihn dort hineingesetzt, in den wunderbaren Garten, und hat diesem Menschen eine Verantwortung gegeben. Der souveräne Gott hat den Menschen im Bilde Gottes geschaffen und er hat ihm die Verantwortung gegeben. Über was? Sich zu entscheiden, zu wählen. Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben, zu wählen, ob er gehorsam sein möchte oder nicht. Der souveräne Gott hat nicht gefragt, will der Mensch geschaffen werden? Will der Mensch im Paradies leben? Nein. Aber der Mensch hatte die Wahl, die Entscheidungsmöglichkeit, sich gegen Gott oder für Gott zu entscheiden. Gehorsam zu sein oder nicht gehorsam zu sein. Und die Auflehnung gegen den Schöpfer, die Auflehnung hatte Folgen. Der Mensch musste das Paradies verlassen. Er war getrennt von Gott und jetzt war er dem Tod geweiht. Aus Staub gemacht und er wird wieder zu Staub werden. Und genau um diesen Aspekt geht es mir heute Morgen. Der souveräne Gott hat die Macht, die Möglichkeit und das Recht, mit meinem Leben zu tun, was er möchte. Aber jetzt ist die Frage, wie reagiere ich, das Geschöpf Mensch, darauf? Darum soll es gehen. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19. 5. Mose 30, Vers 19. Und wenn wir jetzt das richtige Gottesbild haben, Geschwister, wenn wir das richtige Gottesbild haben, das wird uns in diesem Bereich, was ich heute sage, vollständig freimachen. Von vielem freimachen, was uns so schwer auflastet manchmal, wo wir uns manchmal so schwer tun. Warum, die Frage ist eben gestellt worden, warum lässt Gott es zu? 5. Mose 30, Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Ich lege euch etwas vor. Damals dem Volk Israel, Leben und Tod, Segen oder Fluch. Und genau das, Geschwister, Segen oder Fluch, das ist der Grundgedanke, den wir heute beachten müssen. Ich habe die Wahl. Genauso wie der Josua dem Volk Israel am Ende sagte, wählet. Wählet bitte, wem wollt ihr dienen? Den Göttern, den Götzen oder wollt ihr Gott dienen? Josua hatte sich entschieden, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er hatte die Wahl. Der Herr zwingt niemand, gar niemand, richtig zu reagieren, wenn etwas geschieht. Jeden Tag stehen wir wiedergeborene Christen vor Entscheidungen. Und diese Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die entscheiden, ob mein Leben Segen oder Fluch hervorbringt. Wir wollen mal ein Beispiel betrachten, um zu sehen, was das für einen ungläubigen Menschen bedeutet. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von uns steht. Vielleicht sitzt heute Morgen auch ein Mensch noch drunter, der die Botschaft Gottes kennt, der wirklich weiß, dass auf Golgatha Jesus Christus gestorben ist, aber er hat sich noch nicht entschieden für das Leben. Und jetzt sehen wir an einem ganz drastischen Beispiel, was das eigentlich bedeutet. Daniel, Kapitel 2. Wir kennen den großen König Nebukadnezar, der mächtigste König der damaligen Zeit. Und dieser König, der wusste ganz genau, dass es einen lebendigen Gott gibt, einen allmächtigen Gott gibt. Woher denn? Daniel hat seinen Traum gedeutet. Und da hat der König erkannt, das hat Gott offenbart. Und die drei Freunde im Feuerofen, er erkennt den vierten, Jesus Christus, dass ein Gott mit dabei ist, ein lebendiger Gott. Wir lesen es. Daniel Kapitel 2, Vers 47. Da heißt das: Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Dieser Nebukadnezar hat erkannt, es gibt einen Gott, der steht über meinen Göttern. Und dann im Kapitel 3, Vers 28 heißt das, nachdem die drei Freunde im Feuerofen waren, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Ist doch beeindruckend, oder? Das ist wirklich beeindruckend. Aber dieser Nebukadnezar hat sich entschieden, nicht an Gott zu glauben. Er hat genau gewusst, der allmächtige Gott, es gibt keinen anderen. Aber er hat gewählt, sich gegen diesen allmächtigen, souveränen Gott zu entscheiden, gegen ihn. Es steht geschrieben, Kapitel 4, Vers 27. Der König hatte die Möglichkeit zu wählen, sich zu entscheiden für Gott. Aber sein Stolz, seine Arroganz, seine Überheblichkeit hat sich geweigert, diesem souveränen Gott die Ehre zu geben. Und genau so kann es heute Morgen hier drin sein. Wir wissen das alle, dass es einen Gott gibt. Wir wissen, dass er seinen Sohn gesandt hat. Aber dieser König spricht Worte, das sind auch unsere Worte. Vers 27. Da begann der König und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Ich, mir, mich, mein, der Stolz und die Überheblichkeit des Menschen, die sich weigert, diesem Gott zu beugen und zerbrochen vor ihm zu liegen. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Was tut Gott? Das ist das Wunderbare, was wir hier lesen. Jetzt offenbart Gott in diesem einen Beispiel, was er zu tun vermag. Vers 28. Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab: Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen, und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern, wie die Ochsen. Und Sieben Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst. Bis du erkennst, Nebukadnezar, dass der höchste Macht hat über das Königreich der Menschen und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Der souveräne Gott hat die Macht, den größten König der damaligen Zeit tiefer zu erniedrigen wie kein anderer auf dieser Erde. Ich kenne kein Beispiel. Das ist Gott. Und so gibt es auch heute Menschen, die sich diesem Gott widersetzen. Und dieser König wurde so tief hinuntergestürzt. Warum, Geschwister, muss es sein, dass Gott zu so Maßnahmen greifen muss, um einen Menschen zum Umdenken zu bringen? Und Gott hat die Macht, auch diesen König zu verändern. Zu allen Zeiten soll erkannt werden, dass er die Macht hat, einen König zu benutzen, wie er das möchte. Es gibt auf dieser Erde und es gab auf dieser Erde noch nie eine Regierung, noch nie eine Führung, die nicht von Gott eingesetzt wurde. Römer 13. Wir wundern uns manchmal über manchen Regierungen, aber der Mensch bekommt, was er verdient. Genau das. Er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche, steht geschrieben. Und was geschieht jetzt hier? Und das ist das Beeindruckende. Was geschieht jetzt? Vers 31. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor. Genau das ist die Wende. Wenn wir unsere Augen zum Himmel emporheben, ein Ungläubiger seine Augen zu ihm erhebt. Aber ich sage auch, wir Gläubige. Wir müssen unsere Augen erheben zu Gott. So wie Asaf. Meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Er hatte seinen Verstand verloren. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist. Merken wir den souveränen Gott? Und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Ganz genauso. Mit dem Heer des Himmels da oben und mit uns Menschen, wie er will. Und es gibt niemand. Es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du da? Das erkennt Nebukadnezar. Wer von uns maßt sich an? Wer von uns maßt sich an, zu sagen, was machst du da? Der souveräne Gott hat das Recht. Mit dem, was er geschaffen hat, mit dem, was er gewollt hat, mit dem, was er gerettet hat, zu tun, was er möchte. Das ist der souveräne Gott. Es gibt niemand im Himmel und auf Erden, der ihm wehren kann. Und es gibt niemand, der das Recht hat, ihn zu hinterfragen. Obwohl wir das manchmal tun. Auch Hiob hat es getan. Der sterbliche Mensch maßt sich an, auf den Thron Gottes zu steigen. Das ist die Arroganz des Geschöpfes Mensch. Wir sollten beginnen, unsere Knie zu beugen und zu erkennen, wer er ist. Und dass er das Recht hat, mit meinem Leben zu tun, was er möchte. Jetzt fragen wir uns natürlich, und zu Recht, warum gibt es auf dieser Erde so viel Leid, so viel Hass, so viel Bitterkeit, so viel Kriege, nicht nur Kriege in der Welt, Kriege in der Familie. Wieso gibt es Kriege in unseren christlichen Kreisen? Streit, Auseinandersetzungen, Trennungen und so weiter. Warum? Weil Gott, der souveräne Gott, dir und mir die Möglichkeit gegeben hat, zu wählen. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, zu wählen, wie ich mich entscheide. Und unsere Entscheidungen bringen Sünde hervor, bringen Übles hervor, Böses hervor. Das ist unser Problem. Aber weil der Mensch eine gefallene Schöpfung ist, gibt es natürlich auch Krankheiten, gibt es Seuchen, gibt es Leid, gibt es so viele Dinge, Schmerzen und Entbehrung, all diese Dinge. Und es gibt auch einen Alterungsprozess. Gell? Ich sehe nicht mehr sehr gut. Ich muss immer meine Brille aufsetzen, wenn ich lesen will. Das ist ganz natürlich. Das ist die Folge des Sündenfalles. Aber etwas, was mein Denken über Gott in der letzten Zeit erschüttert hat, ist, dass ich über einige Bibelstellen gestoßen bin, die in mein Gottesbild gar nicht, überhaupt nicht hineingepasst haben. Überhaupt nicht. Das sage ich ganz offen und das sage ich ganz ehrlich. Jesaja 45, Vers 5 bis 7. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Diese Verse bejahen wir alle. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Passt das in unser Gottesbild? Er ist es, der das Licht und die Finsternis schafft. Das passt nicht in mein Bild. Der das Gute wirkt, den Frieden wirkt und das Unheil. Das steht hier. Mein menschlicher Verstand hat Probleme, das mit einem liebenden, gütigen, gnädigen, barmherzigen Gott in Einklang zu bringen. Er ist Gott. Und er wird natürlich niemals etwas Falsches, etwas Unrechtes tun. Das müssen wir beachten dabei. Sein Handeln ist immer geprägt von seiner Heiligkeit. Diese Stelle lese ich zuerst noch, dass es uns das wirklich bewusst ist. Wir dürfen hier keinen Fehler machen. 5. Mose 32, Vers 3 und 4. 5. Mose 32, Vers 3 und 4. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden, gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, der vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das ist die absolute, unumstößliche Wahrheit. Wissen wir, was hier geschieht? Mose, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, 40 Jahre, der so viel durchlitten hat, der für dieses Volk eingetreten ist, der bereit war, für dieses Volk aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden. Er steht vor dem gelobten Land und darf nicht hinein. Und er sagt, Gott ist gerecht. Was muss das für den Mose ein Schmerz gewesen sein, nicht ins gelobte Land? Und er sagt, vollkommen ist sein Tun. Es ist vollkommen. Aber Gott tut mehr, wie nur das Unrecht, das Unheil nicht zu beenden. Er tut mehr, wie nur es zulassen. Oder? Gott versteht es in seiner Weisheit, in seiner Allmacht, in seiner Liebe, das Böse, das der Mensch tut, zum Guten zu verwenden. Stimmt das? Die Brüder Josefs, die mussten den Josef in den Brunnen werfen. Das war Gottes Wille. Die Brüder Josef mussten ihn in den Brunnen werfen. Es steht wörtlich geschrieben, dass Gott Josef nach Ägypten gesandt hat, nicht die Brüder. Die Brüder waren nur die Werkzeuge von Gott. Die Brüder mussten ihre Sünde vor Gott bekennen, natürlich, die haben gesündigt. Kann ich das begreifen? Dass er fügt, dass die Brüder ihn in den Brunnen werfen, damit Josef nach Ägypten kommt. Und dieses üble Weib von Potiphar, die musste ihn verleumden. Er musste ins Gefängnis. Das war Sünde, was diese Frau tut. Aber genau das kommt von Gott. Das passt nicht in mein Gottesbild. Ich lese gleich noch eine Stelle. Das passt nicht in mein Gottesbild. Hat Josef verstanden, was hier vorgeht? Hat er die Zusammenhänge schon erkannt? Und so stehe ich manchmal, der kleine Mensch, und kann absolut nicht verstehen, warum jetzt ein Gläubiger vor mir steht und mich verleumdet. Dass er lügt über mich. Das ist Wahrheit. Das gibt's. Kann es sein, dass das Gottes Wille ist? Jeder wiedergeborene Mensch ist eine Rebe am Weinstock, stimmt's? Und diese Rebe soll Frucht bringen. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die beschneidet er, dass sie mehr Frucht bringt. Damit daraus irgendwann bleibende Frucht entsteht. Wie wunderbar, gell? Nur die Beschneidung, das ist das Problem. Die, die keine Frucht bringen, die wirft er weg. Josef sollte viel Frucht hervorbringen. Das sollte bleibende Frucht sein bis zum heutigen Tag. Ich lese mal noch eine Stelle, Psalm 66, Vers 10. Wie gut, Geschwister, kennen wir unseren Herrn und Retter. Wer ist derjenige, der hier die Aktivität oder das Ganze in die Hand nimmt? Von wem wird hier gesprochen? Denn du hast uns geprüft. Wer? Gott. Denn du hast uns geprüft, o Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt. Merken wir? Gott führt dich und mich manchmal ins Gefängnis. Hast unsere Lenden eine schwere Last aufgelegt. Nicht der Satan. Gott. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Man kann auch sagen, du hast es zugelassen, du hast es gewirkt, dass Menschen auf uns herumtrampeln. Du, Gott, weil du Gott bist, weil du souverän bist, hast du das Recht, genau das zu tun. Warum? Aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Wunderbar, dass ein gnädiger Gott solche Dinge tut, dass er Menschen schickt, die auf uns herumtrampeln, die uns ins Gefängnis werfen. Wir sollen geläutert werden wie Silber. Wenn Silber in das Feuer kommt, fühlt dieses Silber keinen Schmerz. Haben wir recht? Silber fühlt keinen Schmerz, wenn der Dreck weggebrannt wird. Aber wenn wir in Feuer kommen, dann tut es unheimlich weh. Glauben wir, wie es Josef ging, als er am Brunnen lag? Das hat unheimlich weh getan. Natürlich. Und das war Gottes Wille. Und jetzt lese ich eine Stelle, da habe ich vor kurzem einem Bruder das vorgelesen, da sagte er, bei mir steht ein Fragezeichen nebendran, das kann ich nicht glauben. Genau so ging es mir auch. Ich kann es fast nicht glauben, was da steht. Wenn mir jemand hilft, das richtig einzuordnen, wäre ich sehr dankbar. Sage ich ganz offen und ganz ehrlich. Das ist ein Gottesbild, das ich korrigieren muss. Klagelieder 3, Vers 37. Hier steht, wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Haben wir das verstanden? Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Nicht zugelassen, befahl. Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was steht hier? Wenn ein Mensch vor mir steht und mich anbrüllt und anschreit, das kommt von Gott. Es fällt mir schwer zu glauben. Aber es ist wahr. Wisst ihr, warum das so ist? Ein Beispiel dazu. Warum ist es so? Warum müssen wir durchs Feuer? Warum müssen wir ins Gefängnis? Warum trampeln Menschen auf uns herum? Warum leugnen oder verleugnen uns Menschen oder lügen über uns? Warum? Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe zu wählen. Ich kann wählen. Oder nicht? Jetzt kann ich wählen. Und zwar, ich kann fleischlich reagieren oder geistlich. Und ich kann mich an Situationen erinnern, da habe ich absolut fleischlich reagiert. Völlig falsch. Wisst ihr, was die Folge war? Ich konnte nachts nicht schlafen. Ich habe so drüber nachgedacht, das kann doch nicht sein, jetzt diene ich dir so treu, Asaf, gell? Und jetzt das. Ist das der Dank dafür? Und ich konnte nachts nicht schlafen. Kennt ihr das? So ist es. Aber ich kenne auch, Gott sei Dank, jetzt Situationen. Da bin ich nach Hause gegangen, ich bin in mein Arbeitszimmer gegangen und habe Gott gedankt. Für was? Dass er Gott ist und er das Recht hat, in meinem Leben zu tun, was er will. Zu danken, dass diese Situation mir vielleicht etwas zeigen soll, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Wo hier in meinem Herzen noch was drin ist, was verborgen ist. Und das kommt im Vers 39, steht hier. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Er hätte sich wahrlich über jeder über seine Sünde zu beklagen. Dieser Mann, der mich negativ angeht, der ist vielleicht von Gott geschickt, um mir zu zeigen, Wolfgang, vor 10 Jahren hast du genauso reagiert. Stimmt's? Der göttliche Arzt verabreicht mir gerade eine schmerzhafte Therapie, ein Medikament, das überhaupt nicht gut schmeckt, aber das wird zum Heil, zum geistigen Heil in meinem Leben. Und ich begreife, dass dieser Gott höher ist als ich, der das Recht mit meinem Leben zu tun, was er möchte. Und ich glaube mittlerweile, dass er damit immer, ohne Ausnahme, ein gutes Ziel hat. Eine Nebukadnezar muss er in die Tiefe bringen, die tiefste Tiefe, damit dieser Nebukadnezar endlich gerettet wird. Oder? Das ist gut so. Und so erleben Menschen Tiefen, die sie gar nicht begreifen können. Sie führen zum Heil, Wiedergeburt. Und wir Christen werden endlich frei von unserem falschen Denken, dass es uns immer gut gehen muss. Im Hebräerbrief steht, dass Gott seine Kinder liebt, gell? Und weil er uns liebt, muss er uns züchtigen. Und wenn Gott uns züchtigt, tut's weh. Das kriegt Schmerzen, ist doch gar keine Frage. Aber durch diese Leiden, die wir durchleben, bekommen wir eine Fähigkeit, die wir auf keiner Bibelschule lernen können. Die wir nicht in einem Seminar lernen können. Die können wir nicht in einem Kurs lernen. Das geht doch gar nicht. Wisst ihr was? Ich habe 10 Jahre meines Glaubenslebens scheinbar von Gott keinen Trost gebraucht. Weil es lief alles, wie man so weltlich sagt, auf Folge 7. Alles wunderbar, alles herrlich. Es gab keine Probleme, nur Segen. Und dann kommen Geschwister, die haben große Nöte und sie wollen einen Trost von mir. Ja, was für einen Trost hätte ich ihnen geben können? Wisst ihr was? Der größte Seelsorgekurs ist, wenn Gott uns in die tiefste Tiefe führt und wir dort nach Gott schreien und wir von ihm Trost empfangen, dann sind wir fähig, den Trost, den wir bekommen haben, an andere weiterzugeben, die in Trübsal sind. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3. Wir sollten endlich beginnen, Gott zu danken, wenn er uns durch ein Feuer schickt, weil das ein wunderbares Ziel hat. Wir kommen Gott näher und wir werden fähig, trösten zu können. Und wenn diese Welt heute etwas braucht, dann den Trost, nicht meiner, nicht mein Trost, den Trost von Gott. Ein liebender Gott, der Herr Jesus Christus sagt, komm doch zu mir. Wann? Wenn es uns gut geht, natürlich auch. Aber wenn ihr mühselig und beladen seid, dann komm doch zu mir. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Glauben wir wirklich, dass es irgendein Problem gibt, irgendeine Not gibt, irgendein gewaltiges Ereignis gibt, wo er nicht helfen kann? Er, der Allmächtige, der souveräne Gott, hat alles in seiner Hand. Nur unsere Blicke sind manchmal in die falsche Richtung gerichtet. Das ist das Problem. Wie schmerzhaft sind manche Situationen, die wir erleben? Wie groß sind manche Prüfungen? Und jetzt besteht eine Möglichkeit, dass wir falsch wählen. Diese schmerzhaften Dinge, diese gewaltigen Dinge können dazu beitragen, dass ein Keil zwischen dem Mensch, ich und Gott getrieben wird. Aber das will nicht Gott. Aber wir tun es. Wie oft sind wir dann verbittert? Wie oft lehnen wir uns auf die Wege Gottes? Wir reagieren fleischlich. Warum ich? Das ist das Problem. Schaut mal, das ist doch Hiob, dieses gewaltige Beispiel. Hiob verliert alles. Seine ganzen Kinder. seinen ganzen Besitz. Was sagt Hiob? Kapitel 1, Vers 20, da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Das ist gewaltig, oder? Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat genommen oder der Satan hat genommen? Wer hat genommen? Der Herr hat gegeben und der Satan hat genommen? Nein. Der Hiob wusste, Gott hat mir diese Kinder geschenkt, Gott hat mir den ganzen Besitz gegeben und Gott hat das Recht, meine Besitz, meine Kinder wieder zu nehmen. Das sagt man so ganz leicht, wenn man da vorne steht und noch nie ein Kind oder Besitz verloren hat. Aber es ist die Wahrheit. Es bleibt eine unumstößliche Wahrheit. Gott hat das Recht, genau das zu tun, weil er Gott ist. Das ist absolut schmerzhaft. Nicht der Satan hat es gewirkt, überhaupt nicht. Gott. Der Satan hat keine Macht, sondern Gott. Und jetzt lobt er Gott, so steht es hier. Hier steht, der Name des Herrn sei gelobt. Wie ist denn sowas möglich, Geschwister? Wie ist es möglich, dass man diesen Moment Gott loben kann? Und das ist das, was ich erlebt habe, dass ich Phasen hatte, wo ich Gott gar nicht loben konnte. Ich habe rebelliert da drin. Aber das muss anders werden. Ich kann mich auch anders entscheiden. Ich habe die freie Wahl, mich zu entscheiden, nicht zu loben oder zu loben. Und das Wort Gottes sagt doch eindringlich, das ist der Wille Gottes, dass wir für alles Dank sagen. So steht es geschrieben. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Geschwister, wollen wir dorthin kommen, dass wir beginnen, für alles Dank zu sagen, für alles? Ich bin immer bestohlen worden. Da wurde viel weggenommen. Meine Kinder waren dabei, haben uns hingesetzt und haben dem Herrn gedankt dafür. Das ist merkwürdig, oder? Aber es steht auch geschrieben, Dank für alles. Den Raub unserer Güter sollen wir mit Dank annehmen. Ne? Leider reagiere ich auch immer wieder falsch. Genau das ist dieses Spannungsfeld. Ich entscheide mich manchmal für das andere, manchmal für das. Aber diese Verse, die mir in den letzten Monaten so wichtig geworden sind, helfen mir, langsam richtig zu denken. In meinem Leben, in unserem Leben gibt es keine Zufälle. Nichts Unvorgesehenes. Gott sieht es alles und Gott tut alles. Er wirkt keine Sünde, das ist klar. Ne? Kein Unrecht, das ist auch klar. Aber er benutzt diese Dinge auch, Schmerzliches, Widerwärtiges, Krankheiten, vieles andere, damit wir begreifen, dass Gott Gott ist. Wie ist es, wenn wir Eheprobleme haben? Wenn unsere Kinder falsche Wege gehen? Wenn wir uns einsam fühlen? Wenn wir durch schwere Leiden gehen? Was tun wir dann? Das ist die Frage. Geben wir Gott das Recht zu tun, was er möchte? Und was zu einem guten Ziel dient? Und jetzt vielleicht ein paar Verse, die uns ganz oder ermutigen müssen und sollten in unserem Leben. Römer 8, Vers 31. Römer 8, Vers 31. Die höchste Majestät spricht hier. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der in uns ist, der ist stärker wie der, der in der Welt ist. Das heißt, der Souveräne hält die Dinge in seiner Hand. Jetzt Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. So spricht Paulus. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist die Antwort. Wir sind Überwinder. Wir sind auf der Seite des Siegers. Wir haben eine Quelle des Trostes. Wir sind niemals am Resignieren, am Verzweifeln, am Nichts. Denn der Allmächtige hält diese Dinge in seiner Hand. Judas, Vers 24 und Vers 25. Judas, Vers 24 und Vers 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Dem aber, der mächtig genug ist. Wir haben nicht die Macht, all diesen Dingen zu widerstehen, aber er ist mächtig genug und er wohnt in uns und er hat die Macht, uns ohne Straucheln zu bewahren, unsträflich vor das Angesicht Gottes zu stellen. Und wir wissen auch, er wird uns niemals über unser Vermögen prüfen. Er weiß genau, was der Hiob vertragen kann. Er wusste ganz genau, wie er mit Hiob umgehen konnte. Und so weiß er um jeden Einzelnen von uns, wie er mit uns umgehen kann. Aber eins bleibt. Unsere Leiden, die wir haben, ist für uns das absolute Maß. Und manchmal denken wir, jetzt ist es zu viel. Und wenn wir jetzt überlegen, bin ich bereit zu sagen, Herr, mein Leben liegt in deiner Hand. Und du hast das Recht, mit meinem Leben zu tun, was du möchtest. Und das, was du tust in meinem Leben, das dient zu einem wunderbaren Ziel, nämlich auch zu diesem Ziel, dass ich umgestaltet werde in das Bild Jesu Christi. Damit ich da hinausgehen kann, auch im tiefsten Leid, und dich bezeugen kann als meinen Retter, meinen Herrn, meinen allmächtigen Gott, dem ich völlig vertraue. Hier fällt mir gerade ein Beispiel ein. In den 50er Jahren sind 5 junge Männer, als sie unterwegs waren für den Herrn bei den AUKAs, getötet worden. Ein Vater hört diese Nachricht, mein Sohn mit Speeren getötet. Wisst ihr, was dieser Mann gebetet hat? Was hat dieser Mann gebetet? Vater im Himmel, lass mich nicht sterben, bevor ich einen der Mörder meines Sohnes in die Arme schließen kann, als ein Bruder im Herrn. Gott, du hast das Recht, meinen Sohn sterben zu lassen, weil daraus Segen entsteht. Und der Segen ist entstanden. Daraus ist Segen entstanden. Die AUKAs sind zum Glauben gekommen. Wo ich das gehört habe, habe ich auch überlegt, würde ich so beten? Ich würde dann so beten, wenn ich meinen Gott so gut kenne wie dieser Vater. Wenn ich diesem Gott das Recht gebe, Gott zu sein. Und Geschwister, genau das bringt einen unfassbaren Frieden in unser Leben. Genau das bringt einen unfassbaren Frieden in unser Leben. Am ersten Abend habe ich versucht zu betonen, wie wichtig es ist, zu wachsen in der Erkenntnis Gottes. Merken wir jetzt ein klein wenig, warum es so wichtig ist, Gott besser zu verstehen. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, der alles zum Guten regiert, der nur ein wunderbares Ziel hat, dass Menschen in der Ewigkeit vor seinem Thron liegen, um ihn anzubeten. Und jetzt ist die Frage, wie wichtig, Geschwister, wie wichtig ist mir dieser Gedanke, zu wachsen in der Erkenntnis Gottes? Das wird man daran sehen, wie viel Zeit ich in der Gemeinschaft mit ihm verbringe. Und es gibt Fragen in meinem Leben, die kann ich gar nicht beantworten. Und wir wissen von der Bibel her, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass Menschen Gott Fragen stellen. Und er gibt ihnen zu manchen Fragen nicht eine Antwort. Er gibt ihnen keine Antwort, weil er Gott ist. Er gibt dem Hiob keine Antwort. 7 Fragen stellt Hiob, er beantwortet sie nicht. Jesus Christus wird manches gefragt, bei manchen keine Antwort. So ist es bei mir auch. Da stehe ich da und habe keine Antwort. Manchmal kommt man zu Geschwistern, die tiefes Leid erfahren. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin Mensch. Ein Mensch, der völlig abhängig ist von Gott. Und das Wunderbare ist, dass manchmal ein Gebet kommt, das ich mir überhaupt nicht überlegt habe. Auf die Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Das ist Gott. Und dieses Gebet kann vielleicht dann zu einem Trost werden, zu einer Hilfe werden. Und das ist das, weil man mehr abhängig wird von diesem wunderbaren, herrlichen Gott. Wollen wir wachsen? In der Erkenntnis Gottes. wollen wir eifrig streben nach der Erkenntnis Gottes. Geschwister, das verändert unser Leben völlig und ganz. Brauchen wir mehr wie das?